Nachdem Paulus also in Vers 10 kurz zusammengefasst hat, warum er für die Kolosser betet, dass sie erfüllt sein möchten mit der Erkenntnis seines Willens, des Willens Gottes, führt er nun auf vierfache Weise aus, was das für ein Wandel ist, der Gott wohlgefällig ist. Vier Eigenschaften eines Gott wohlgefälligen Wandels werden hier angeführt. Wenn also dieses Gebet Frucht trägt von Vers 9 und ein Gott wohlgefälliges Leben entsteht, dann ist ein solches Leben gekennzeichnet von Fruchtbarkeit in guten Werken. Davon hatten wir heute Morgen gesprochen. Die zweite Eigenschaft ist Wachstum in der Erkenntnis. Im Grundtext sind diese vier Eigenschaften: Frucht bringen, Wachstum in der Erkenntnis, dann in Vers 11 gekräftigt werden und in Vers 12 dankbar. Das sind Partizipien. Das ist eine Wortform in der Grammatik. Partizipien im Deutschen sind oft Wörter, die mit END enden. Wenn wir das hier anwenden, dann könnten wir sagen, im Grundtext würde stehen, fruchtbringend, wachsend in Erkenntnis, gekräftigt werdend und dankbar seiend oder danksagend. Das sind Partizipien. Das heißt, dies sind die Früchte oder dies sind die Eigenschaften besser eines gottwohlgefälligen Lebens. Diese Eigenschaften begleiten einen Menschen, der gottwohlgefällig ist, der, bei dem sich das Gebet erfüllt, er ist erfüllt mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Dies ist der Wille Gottes. Ja? Der Wille Gottes ist, dass wir Frucht bringen, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir gekräftigt werden und dass wir dankbar sind. Wir sind jetzt bei der zweiten Eigenschaft am Ende von Vers 10, wachsend in der Erkenntnis. Wichtig ist hier einmal der Gegenstand der Erkenntnis. Das heißt, was oder wer soll kennengelernt werden? Worin soll man wachsen? In der Erkenntnis Gottes. Das heißt, man soll Gott kennenlernen. Gott in seinem Wesen. Gott ist ja eine Person. Und so man soll die Person Gottes kennenlernen. Man soll wissen, dass Gott Geist ist, nicht eine Person wie wir, sondern eine Geistesperson. Er ist dreieinig und so weiter. Alles, was die Bibel über Gott sagt, sollen wir kennenlernen. Wir sollen auch Gott in unserem Leben kennenlernen. Wir dürfen die Größe Gottes kennenlernen. Und auch die Güte Gottes dürfen wir kennenlernen. Also was es so über Gott zu wissen gibt, sollten wir kennenlernen. Aber nicht nur im Kopf, sondern wir sollten das erfahren dürfen. Gott kennen in unserem Leben als den, der Gebet erhört, als den, der gut ist, als den, der groß ist, damit wir ihn auch wirklich anbeten. Also wichtig ist in dieser Beziehung der Gegenstand der Erkenntnis, dass wir Gott erkennen. Das ist eins der wichtigsten Anliegen der Heiligen Schrift, Gott kennenzulernen. Nicht nur als Person, sondern als Vater und so weiter. Es gibt also vieles über Gott kennenzulernen. Wichtig sind auch die Mittel zur Erkenntnis, die hier allerdings nicht so aufgeführt werden. Welche Mittel wären hilfreich, um Gott besser zu erkennen? Nun, Gott hat sich geoffenbart und dann dürfen wir also in dieser Offenbarung, sprich der Heiligen Schrift, über Gott vieles erfahren. Man darf sich einmal ein Studium leisten über die Person Gottes oder in der Bibelstunde oder als Gruppe. Es lohnt sich einmal wirklich, das Thema Gott vorzunehmen in der Bibel und zu studieren. Wer ist der Gott der Bibel? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wie? Der Gott Jesu Christi. Was heißt das? Und so weiter. Da hätten Sie natürlich ein Leben lang zu studieren, nicht wahr? Ein weiteres Mittel nebst dem Bibellesen ist das Gebet. Denn Gott erhört Gebet. Und wenn wir ihn kennenlernen wollen, dann dürfen wir bitten, Herr, hilf mir, ich möchte dich besser kennenlernen. Und dann kann er dieses Gebet erhören, nur zu gern. Ein drittes Mittel. Gott führt in unserem Leben. Und wenn wir mit ihm Schritt halten, dann lernen wir ihn kennen. So wie man während Jahre hindurch mit einem Ehepartner lebt und so ihn besser kennenlernt. Man erfährt Gott in seiner Treue, in seiner Heiligkeit, in seinem Ernst, in seiner Güte und so weiter. Gott führt im Leben und so lernen wir ihn dort kennen. Ein viertes Mittel, Hilfsmittel. Der Heilige Geist hilft uns. Gott hilft uns durch seinen Geist. Der Geist erleuchtet uns, hilft uns in unserem Verstand besser zu verstehen, hilft uns die Bibel zu verstehen, hilft uns das Leben zu verstehen. Fünftens, die Gemeinde ist ein weiteres Mittel. Vieles, das wir lernen, lernen wir über die Brüder und Schwestern. Sie teilen es uns mit, sie teilen uns mit, was sie gelernt haben. Und so ist es der Wille Gottes, dass wir im Umgang miteinander belehrt werden, dass wir einander helfen, Gott besser zu verstehen. In der Gemeinde hat es Lehrer und in der Gemeinde hat es Geschwister. Und von den Lehrern und von den Geschwistern lernen wir über Gott. Also wichtig sind die Mittel. Ferner sind wichtig in dieser Beziehung, ist wichtig, ein Wachstum in der Erkenntnis. Im Grundtext steht eigentlich geschrieben, wachsend in die Erkenntnis hinein. Man wächst mehr und mehr in dieses Gebiet hinein. Wir müssen also nicht alles von heute auf morgen erfahren. Wir dürfen wachsen in der Erkenntnis. Allerdings, das ist auch ein Wachstum. Denn wenn wir nach 10 Jahren Christseins Gott noch nicht besser kennen als am Anfang, dann ist etwas nicht in Ordnung gewesen. Paulus sagt, wachsend in die Erkenntnis oder zur Erkenntnis Gottes. Das ist ein Ziel, dem wir entgegenstreben dürfen. Nun kommen wir zu dem dritten Aspekt oder zur dritten Eigenschaft eines Gott wohlgefälligen Wandels, weshalb wir ja auch beten sollen, erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seines Willens. Wohin führt das? Drittens, dazu, dass wir gekräftigt werden. Wir werden gekräftigt. Dieses haben wir in Vers 11. In aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, gekräftigt werdet zu aller Ausdauer und Langmut mit Freude. Das ist wieder ein etwas umständlicher Satz oder Satzteil und wir wollen ihn zergliedern, langsam Schritt für Schritt besprechen. Wie gesagt, in diesen 4 Eigenschaften, die hier genannt werden, fruchtbringend, wachsend in der Erkenntnis, gekräftigt werdend, danksagend, bei diesen 4 Eigenschaften handelt es sich um den Willen Gottes bereits. Also wir sollen wissen, was es darum ist. Es ist der Wille Gottes, dass wir stark sind. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir schwach sind. Durch die Sünde sind wir schwach geworden. Durch die Sünde sind wir ohnmächtig geworden. Und das sollen wir erkennen. Und in uns selbst wird sich das nie ändern. Wir bleiben dort schwache. Weil wir sündige Menschen sind, bleiben wir ohnmächtig. Und Jesus teilt uns mit: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wir vermögen nichts zu tun. Und Paulus sagt: Ich kann nicht gegen die Versuchung ankommen. Was ich will, das tue ich nicht. Er kann es nicht. In Römer 8 sagt er, die im Fleisch sind, vermögen nicht, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich. Es braucht also Gott selbst in unserem Leben. Aber er ist ja in unser Leben hineingekehrt. Und deshalb ist es möglich für uns, stark zu werden. Und nachdem das möglich ist, soll es auch so sein. Jesus ist der Starke. Wenn er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann können wir aber mit ihm alles tun, wozu wir aufgerufen werden. Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was er will. Das können wir dann tun. Und es heißt auch, dass der Heilige Geist unsere Kraft ist. Paulus schreibt an Timotheus: Wir haben empfangen den Geist der Kraft. Kein Wunder, dass Jesus dann sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist auf euch kommt. Denn er ist die Kraft Gottes. Haben wir den Geist, dann sind wir ausgerüstet mit Kraft. Und es bedarf keiner weiteren Ausrüstung. Wir sind Kraft. Wir sind stark geworden. Aber wir müssen in dieser Kraft zunehmen. Das heißt, die Kraft Gottes ist wohl in uns vorhanden, aber sie hat sich zu entfalten. Wir müssen gekräftigt werden. Es ist wie in einem Haus, wo reichlich eingekauft worden ist. Vielleicht hat es schon auf Jahre im Voraus Vorräte. Die Kammer sind voll, der Keller ist voll. Der Estrich ist voll von Vorräten. Jetzt hat man alles, was man braucht. Nur muss man immer wieder von dem leben. Es muss auf den Tisch getragen werden. Und so haben wir die Kraft Gottes in uns, aber im Vertrauen und im Gehorsam entfaltet sich die Kraft. Im Vertrauen und im Gehorsam. Das heißt, wir müssen Gott vertrauen, dort, wo wir gehorsam zu sein haben. Dann entfaltet sich die Kraft. Also Vers 11 betet Paulus, dass wir, oder wünscht er, dass wir gekräftigt werden. So im Grundtext. Achten wir hier auf einiges in Vers 11. In Vers 11 wird das Maß der Kräftigung genannt. Nach der Macht seiner Herrlichkeit. Nach der Macht seiner Herrlichkeit. Oder wir könnten auch übersetzen, nach seiner herrlichen Macht. Was ist Herrlichkeit? Wann ist etwas herrlich? Nun, gesetzt den Fall, wir würden jetzt einen Nachmittag ausfallen lassen, den Unterricht ausfallen lassen, nicht den Nachmittag, sondern den Unterricht, und anstelle eines Unterrichts würden wir schon gleich nach dem Unterricht am Vormittag ein Picknick mitnehmen und wir würden auf eine Wanderung gehen. Und es wäre herrlich, haben Sie gehört, herrlich strahlender Sonnenschein. Und wir würden uns auf die Berge, die hier noch in einigem Maßen vorhanden sind, sie sind nicht allzu groß, aber sie sind Berge, wir würden uns auf eine oder zwei dieser Berge begeben und von dort aus die herrliche Landschaft beschauen. Und wir würden unterwegs herrliche Gespräche haben und erfrischt nach Hause kommen, beziehungsweise ermüdend, aber beides geht auch, und würden sagen am Schluss: Das war aber ein herrlicher Tag. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, er war mehr denn gewöhnlich. Ja? Er war wirklich sättigend. Das war nun etwas Besonderes. Die Sonne war besonders, das Gespräch war besonders, die Aussicht war besonders. Alles war besonders, nichts zu beklagen. Herrlich ist Gott. Das heißt, er ist größer als wir, weitaus größer, deshalb ist seine Herrlichkeit so groß. Er ist reiner, er ist schöner, er ist heller, sein Licht ist für uns unerträglich. Er ist in jeder Hinsicht herrlich, in allen seinen Eigenschaften, in den moralischen Eigenschaften und in seinen Eigenschaften der Größe. Er ist herrlich. Und nun heißt es, dass wir nach seiner herrlichen Macht gekräftigt werden dürfen. Bedenken wir, Gott wohnt in uns. Seine Macht wohnt in uns. Und diese Macht entfaltet sich nicht plötzlich wie eine Explosion, sondern Schritt für Schritt. Gott tut das schrittweise in unserem Leben und wir dürfen wachsen in der Kräftigung. Wachsen in der Kräftigung. Und das geschieht an den Stellen, wo wir Gott zu gehorchen haben, wo wir Gott Gehorsam zu leisten haben. Wir haben ja viele Aufträge. Einander zu lieben, dazu braucht es Kraft. Zeugnis weiterzugeben, das braucht Kraft. Beten, nicht aufhören zu beten, das braucht Kraft. Dann gibt es Kraft zum Leiden. Jesus sagt einmal zu Paulus, an meiner Gnade hast du genug, es genügt dir meine Gnade. Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Wie reagiert Paulus? Er sagt, dann will ich mich freuen, wenn ich schwach bin. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil er meine Kraft ist, ja? Weil Gott unsere Kraft ist. Das heißt, dort, wo Kraft notwendig ist, dürfen wir sie erleben. Aber jetzt Vorsicht. Die Kraft Gottes spürt man nicht notwendigerweise. Bedenken wir, wie Paulus nach Korinth kommt. Paulus kommt nach Korinth zitternd, gleichsam mit schlotternden Knien. Aber er kommt nach Korinth in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Sie aufgerufen werden, in einem Gottesdienst mal etwas zu sagen, ein Zeugnis zu geben oder eine Schrift lesen, und Sie sind ein junger Christ, ich weiß, wie das war. Wir hatten unsere Gemeinde reihum die Einleitung zu machen. Nach der Taufe kam ich auf die Liste. Ich sah schon, an welchem Sonntag das sein musste. Ja, dann hat man vielleicht Angst, ja, als junger Christ. Aber Gott gibt Gnade. Was heißt das, er gibt Gnade? Er gibt Kraft. So sagt es Jesus. Gnade ist Kraft, nicht nur Vergebung. Aber während der Einleitung, während ich da stehe und die Schrift lese oder bete oder aufrufe zum Gebet, zur Gebetsgemeinschaft, mag es mir vielleicht eher zum Heulen sein als zum Lachen. Zum Lachen schon gar nicht. Das ist schon eine sehr ernste Angelegenheit. Aber auf jeden Fall ist es mir nicht, ich kann nicht lächeln, ja. Es ist mir eher schlecht zumute. Aber was ist geschehen? Oder was kann geschehen? Hinterher stelle ich fest, es ging. Der Herr gab Gnade zur Schriftlesung, zum Beten, zu dem, was gerade notwendig war. Nicht, was ich dabei spüre, ist wichtig, sondern ob ich gehorsam sein durfte. Das ist wichtig. Manchmal fühlen wir uns leicht. Es geht gut, ja. Aber manchmal geht es auch schwer. Ich muss sehr viel predigen. Manchmal ist es sehr schwer, manchmal ist es leichter. Es ist verschieden. Das Maß, in dem wir die Kraft erleben, ich meine jetzt erleben, bewusst, ja, ist verschieden. Das ist nicht wichtig. Gott ermutigt uns oft und dafür dürfen wir dankbar sein. Wichtig ist, dass wir die Kraft haben, die es braucht, gehorsam zu sein. Das alles. Und ob es uns zum Heulen zumute ist, ob wir zittern dabei, das ist nicht die Frage. Ich habe nicht Mut, ein Zeugnis weiterzugeben, aber ich tue es. Und Gott gibt Gnade, es zu tun. Er gibt die genötige Kraft. Ich muss einen Brief schreiben. Der Herr gibt die Gnade, die Kraft dazu. Ich muss morgens auf die Arbeit. Der Herr gibt Kraft dazu, zu allem. Ich kann nicht lieben, es ist mir schwer. Die Person ist schwierig. Der Herr gibt Gnade zu lieben, das heißt, Freundlichkeit zu zeigen. Es ist genügend Kraft zu allem. Nach der Macht seiner Stärke. Deshalb Mut gefasst. Nicht auf uns selbst schauen, sondern auf den Herrn. Er ist die Kraft. Nach der Macht seiner Herrlichkeit. Hier heißt es nun, in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Das heißt, die Kraft ist immer ausreichend. Gott ist groß und reich an Macht und Kraft. Also, hier ist die Rede vom Maß der Kräftigung. Weiter, in diesem Vers ist die Rede von der Funktion der Kräftigung. Das heißt, wo ist sie nötig? Wo funktioniert sie? Wo tritt sie in Aktion? Es heißt hier in Vers 11, zu aller Ausdauer. Steht bei Ihnen vielleicht Geduld? Ausharren? Das griechische Wort ist Hypomone. Stimmt es? Oder können Sie griechisch lesen? Nicht? Russisch? Müsste etwas ähnlicher sein. Etwa, ja. Vielleicht nicht ganz. Also, Hypomone heißt darunter bleiben. Wenn in der alten Zeit eine Burg gestürmt werden musste von Truppen, dann konnte der Offizier sagen zu seinen Soldaten, nur ran, Hypomone. Das heißt, unter Beschuss bleiben. Von oben wird ja geschossen und Teer geworfen und allerlei, ja? Nicht weglaufen, dabei bleiben, darunter bleiben. Nun gibt es Fälle, wo wir weglaufen dürfen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet von einer Stadt zur anderen fliehen müssen. Aber das ist etwas anderes. Wenn Gott die Möglichkeit gibt, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, ist das manchmal angebracht. Wir dürfen weglaufen von einigen Umständen. Sie sind weggelaufen aus der Sowjetunion, ja? Das war nicht ganz verkehrt, ja. Aber wenn Gott heißt, dabei zu bleiben, und er wünscht das, wir merken, dies ist jetzt der Weg Gottes für uns, dann ist Ausharren oder Ausdauer vonnöten. Dann dabei bleiben. Und so ist es überhaupt im Christenleben. Wir begegnen sehr vielen Schwierigkeiten. Dass der Pfad des Pilgers in den Himmel ist besät von Schwierigkeiten. Und es gilt auszuharren, um anzukommen, dabei zu bleiben, nicht von Jesus wegzulaufen. Und dazu gibt Gott Kraft, zu aller Ausdauer. Wir dürfen ausharren. Es ist keine Entschuldigung für Sünde. Nie. Bitte entschuldigen Sie sich nie. Wenn Sie gesündigt haben, dann beschuldigen Sie sich. Nicht entschuldigen Sie sich. Kennen Sie den Unterschied? Wir geben zu, dass wir gesündigt haben. Ich habe gelogen. Ich habe dich betrübt. Das war ein verletzendes Wort. Ich war ungehorsam. Was immer die Sünde. Wir geben zu. Wir bekennen sie. Es ist nie eine Entschuldigung für Sünde. Wir haben Schuld. Keine Krankheit. Kein Druck. Kein Stress. Nichts kann herangezogen werden als Entschuldigung. Es war immer genügend Kraft, gehorsam zu sein. Es war immer genügend Kraft, geduldig zu sein. Da erzählt ein Mann Gottes, der in großem Segen wirkte. Er hieß Ironside, I-R-O-N-S-I-D-E, Ironside. Das war ein Amerikaner. Er war Prediger in der sehr großen Moody-Gemeinde in Chicago. Und es wird erzählt, dass es an einem Abend, am Sonntagabend, vielleicht hat er das selbst erzählt, dass es eine kleine Auseinandersetzung wohl gab zwischen ihm und seiner Frau. Wie schwierig sie war, weiß ich nicht. Ich nehme an, sie war nicht allzu schwierig. Aber sie waren sich uneins und es gab getrübte Stimmung. Sie hatten einander wohl verletzt. Aber dann tat es dem Bruder doch leid und er ging zu seiner Frau und sagt, also das tut mir doch leid, ich hätte nicht so sprechen sollen. Aber du weißt, ich musste heute dreimal predigen. Wissen Sie, was sie sagte? Und ich musste dreimal dir zuhören. War das ein echtes Bekenntnis? Nein, das war Entschuldigung. Beschuldigung sieht anders aus. Ironside hätte zu seiner Frau sagen können, ich nehme an, dass er das später erkannt hat, ja? Aber das ist ein gutes Beispiel, wo auch gesegnete Reichsgottesarbeiter ihre Schwierigkeiten haben. Jeder von uns hat einen gewissen Stolz und wir möchten uns gern nicht als gut hinstellen, auch wenn es klar ist, dass wir gesündigt haben. Wir möchten doch ein wenig Selbstgerechtigkeit oder ein wenig ins gute Licht uns stellen. Was wir tun müssen, ist sagen, auch wenn ich hätte dreimal predigen müssen, auch wenn ich habe dreimal predigen müssen, es war genügend Kraft, gehorsam zu sein und ich habe gesündigt. Ja. So. Und die Frau kann sagen, es war ermüdend, deine Predigten heute anzuhören. Aber es war keine Entschuldigung für mich, ich hätte nicht so reagieren sollen. So. Wir bekennen unsere Sünde. Wissen Sie, was bekennen heißt? Das heißt nicht, nun wollen wir wieder Freunde sein, ja? Unter den Teppich wischen. Nein. Bekennen heißt vom Griechischen her, dasselbe zu sagen. Was heißt, Jesus zu bekennen? Das über Jesus zu sagen, was die Bibel sagt. Dasselbe. Wir bekennen Jesus, ja? Oder wir bekennen unsere Sünde. Wir sagen von unserer Tat, was die Bibel darüber sagt. Wir bekennen, dies ist so, meine Handlung war eine Lüge, war Stehlen oder was immer es war, ja? Wir sagen das aus, was zu sagen ist, was die Wahrheit ist darüber. Das heißt bekennen. Wir dürfen anschließend um Vergebung bitten, das ja. Aber die Bitte um Vergebung ist nicht ein Sündenbekenntnis. Das ist etwas, das ich anschließen darf. Aber schuldig sind wir, unsere Sünden zu bekennen. Also, noch einmal. Es ist nie eine Entschuldigung da für Sünde. Es ist genügend Kraft, auszuharren und bei Jesus zu bleiben, ihm treu zu bleiben. Dann steht hier weitergeschrieben, und Langmut, zu aller Ausdauer und Langmut. Es ist schwer, den Unterschied zu erkennen. Auch beim zweiten kann man Geduld schreiben, Langmut. Langmut, wie schon das Wort andeutet, Langmut heißt nicht, lange Mut zu haben. Man kann das auch praktisch vielleicht so sagen, aber das Wort, die Nachsilbe Mut kommt nicht vom deutschen Wort Mut, sondern ist einfach eine beschreibende Nachsilbe. Langmut spricht von, ähnlich wie Ausdauer, von Kraft über eine Zeitspanne hinweg. Das heißt, wir müssen über längere Zeit hinweg geduldig sein. Da sagt wohl ein Freund von mir mal, als wir studierten, ich habe viel Geduld, ich habe nur nicht die Zeit, sie zu praktizieren. Ja, in einem Moment ist es gut, geduldig zu sein, das ist leicht. Aber über 5 Minuten hindurch oder 10 Minuten oder einen ganzen Tag oder Tag aus, Tag ein geduldig zu sein, das ist schwer. Dazu braucht es Kraft, Langmut, Ausharren. Vielleicht können wir sagen, dass Ausdauer die Frucht der Langmut ist. Langmut führt zum Ausharren. Vielleicht ist Langmut das Eigentliche und Ausdauer also der Bereich. Und nun erfahren wir, und dies gehört auch noch zur Funktion, zu aller Ausdauer und Langmut mit Freude. Mit Freude. Oh, 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 jetzt kommt der Test. Meine Frau hat über viele Jahre hinweg einer anderen Frau geholfen. Sie hat ihr zum Glauben an Jesus Christus verholfen und dann sie begleitet. Sie hatte eine sehr, sehr schwierige Ehe. Ihr Mann war wohl sehr gebildet, aber charaktermäßig sehr, sehr schwierig. Und sie hat es sehr schwer gehabt. Und da hat meine Frau ihr geholfen, treu zu bleiben. Sie hat ihr nicht geraten, wegzulaufen, sondern einfach dabei zu bleiben. Und diese Frau kann heute bekennen, ich kann dabei bleiben und zwar mit Freude. Man sieht es ihr an. Sie kann eine frohe Christin sein. Inzwischen hat der Herr sehr viel für ihren Mann getan, hat schon sehr viel an Gebet erhört. Vielleicht ist er sogar zum Glauben gekommen, wir wissen es nicht, aber wir sind uns noch nicht sicher. Auf jeden Fall ist schon sehr viel geschehen. An dieser Frau sieht man, was es heißt, mit Freude langmütig zu sein. Das ist ein Test. Mancher von uns kann mit traurigem Gesicht, wir leiden immer noch, geduldig sein. Es ist schwer, aber wir können geduldig und liebevoll bleiben. Aber dieses Zeichen der Überwindung, dass es zur Freude kommen kann, das ist wirklich Gnade. Wer das tun kann, der kann bekennen, die Kraft Gottes ist wirklich ausreichend. Das möchte der Herr uns schenken, mit Freude langmütig zu sein. Das ist der Test. Das ist die hohe Wirkung. Und noch ein drittes haben wir. Wir haben von dem Maß der Kräftigung gesprochen, von der Funktion bis jetzt. Und jetzt noch ein anderes. Der Zeitpunkt der Kräftigung. Wann dürfen wir und sollen wir gekräftigt werden? Ich sagte vorhin, dieses steht im Grundtext in der Partizipform. Das heißt, gekräftigt werdend. Wann? Sie machen einen Spaziergang zu zweit. Oder ein anderes Beispiel. Sie laufen zusammen. Zwei laufen zusammen. Laufend sprachen wir miteinander. Nun kannst du sagen, die sprachen laufend, ja, am laufenden Band. Oder rennend. Das heißt, während sie rannten, während sie liefen, haben sie miteinander gesprochen. Manchmal begegnet man einem, der joggt, ja, oder zwei, und sie sprechen miteinander. Das braucht ein bisschen mehr Kraft, aber man macht das. Das ist ein Beispiel, wie man ein Partizip gebraucht, um Gleichzeitigkeit zum Ausdruck zu bringen. Oder nehmen wir Hebräer 6, Vers 4 dürfte es sein, kreuzigend. Sie können nicht zur Buße gebracht werden. Kreuzigend steht dort geschrieben. Oder während sie Jesus Christus wieder kreuzigen, gleichsam. Während, solange dies geschieht, kann man nicht Buße tun. Man müsste grundsätzlich da etwas ändern in seiner Haltung zum Kreuz. Das ist noch ein Beispiel. Oder betend vertraut man während des Betens. Oder ein Mann hat sein Kleines mit ihm im Chor. Singend schaut er zwischendurch auf das Mädchen. Während er singt, schaut er auf sein Töchterlein. Hier, fruchttragend, wachsend in der Erkenntnis, gekräftigt werdend. Das heißt, alle drei geschehen zur gleichen Zeit. Alle drei geschehen zur gleichen Zeit. Während man tätig ist in guten Werken und Frucht bringt, wächst man in der Erkenntnis. Während man Frucht bringt und in der Erkenntnis wächst, wird man kräftig. Alles gleichzeitig. Ja? Wachsend, fruchtbringend und so weiter. Gleichzeitigkeit. Die gehören also zusammen.